Im März 2024 soll der österreichische Staatsbürger Hassan E. am Gelände der Al-Haram-Moschee in Mekka einen islamistischen Terroranschlag begangen haben. Er hat dort 5 Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes mit einem Messer, zum Teil lebensgefährlich, verletzt. Aktuell sitzt er in Saudi-Arabien in Haft, doch in Österreich selbst sind die Ermittlungen in diesem Fall nur schleppend vorangegangen. So ist man erst mit einigen Monaten Verspätung zur Erkenntnis gelangt, dass Hassan E. keineswegs ein Einzeltäter, sondern Teil eines islamistischen Netzwerks war. Rechtsanwalt Werner Tomanek vertritt aktuell einen Mann, zu dem Hassan E. intensiven Kontakt hatte und dem die Planung eines Anschlages auf ein Taylor Swift-Konzert vorgeworfen wird. Herr Tomanek, Sie haben ja jüngst gegenüber der Presse verlautbart, dass es im Fall von Hassan E., ich zitiere Sie da, ein Multiorganversagen von 3 beteiligten Ministerien gegeben habe. Was genau ist denn hier aus Ihrer Sicht schiefgelaufen?
Also was genau hat funktioniert, ist eigentlich die Frage. Die Situation ist die, dass 3 Ministerien, die eigentlich kooperieren sollten, müssten, gerade in diesem Fall, wo ein österreichischer Staatsbürger akut gefährdet ist, hingerichtet zu werden in Saudi-Arabien, weil er, und diese Tat ist natürlich mit dramatisch zu bestrafen, aber in Österreich und mit lebenslanger Freiheitsstrafe meinetwegen. Und wir liefern nicht aus in Länder, wir schieben nicht ab in Länder, wo nur theoretisch die Gefahr besteht, dass die Todesstrafe verhängt wird. Es gibt nicht einmal die geringsten Bemühungen. Die Öffentlichkeit wird ausgeschlossen, damit war die Saudis nicht verärgert, warum auch immer. Ist auch im Akt so verschriftet. Es war bekannt, dass der radikalisiert ist. Die Mutter und der Bruder und die Radikalisierungsverein aus Deutschland haben bereits Warnungen beim Innenministerium deponiert. Denen wurde nicht nachgegangen und dann ist es halt passiert. Es sind 3 Burschen, mein Klient, der Beran A., der Hassan und ein Mr. X., der noch nicht ausgeforscht ist, der ist nach Istanbul geflogen und haben verabredet, so ergibt es sich eindeutig aus den verschrifteten Nachrichten, schon lange, nämlich schon wirklich lange, schon mindestens seit 2-3 Jahren waren die in Kontakt miteinander und haben sich zusehends radikalisiert und derartige Pläne geschmiedet. Man hätte die Gelegenheit gehabt, vom Herrn Hassan den Computer sicherzustellen, zu versuchen, Umfelderhebungen zu machen, und er war halt nicht bekannt, ist weg und das Verfahren gegen den wurde abgebrochen. Und selbst als der Beran im August eingesperrt worden ist, ist man nicht auf die Idee gekommen, dass jetzt schon 2 einsame Wölfe da plötzlich aufpoppen in Österreich. Dann noch ein dritter wieder in Neustadt sitzt und aus den Gesprächsprotokollen sich ergibt vom Beran, dass da durchaus mehrere Wölfe, so ein ziemliches Rudel schon, wenn auch geschützt bei uns, eingenistet ist, die noch auf niederschwelliger Ebene tätig waren und nur, ich sage mal, für Ballerotiker sind Turnsalhäden. Und der Beran war auch in Saudi-Arabien, war schon in Dubai, ist wieder zu Hause gefahren, er ist draufgekommen, der Schusswunden doch wehtun. Der andere ist Istanbul auch zurückgeflogen, hat auch nichts gemacht. Und der dritte, das war offensichtlich ein geistiges Oberhaupt, da gibt es ja aus den Chats, der ist, weil das ein sehr schräges Motiv ist, der ist dort hingefahren, weil die Wächter da in Mekka, ein Angehöriger einer Religionsgemeinschaft, die heißen Karadschiten oder so, im Jahr 637 nach Christi, irgendwo theologisch falsch abbogen, sondern einmal beim Islam und deswegen böse und deswegen der Anschlag.
Wenn ich Sie richtig verstehe, sind Sie der Meinung, dass der Anschlag in Saudi-Arabien durch diesen österreichischen Staatsbürger eigentlich verhindert hätte werden können, weil es da schon vorab gewisse Hinweise auf eine Radikalisierung gegeben hat?
Das ist das Erste. Das ist das Zweite ist eben, wenn man den sein Umfeld erhoben hätte, wenn man jetzt zur Tagesordnung übergegangen wäre und wenn es geschaut hat, mit wem war der in Kontakt, in welche Moschee ist er gegangen, gibt's elektronische Hilfsmittel von dem. Der Bruder hat sogar bei der Polizei deponiert, ich habe übrigens einen Laptop. Also danke, schön zu wissen, und man hat ihm nicht einmal sichergestellt und geschaut, ob was drauf ist. Das macht man bei jeder Grasplantage oder bei jedem, sagen wir mal, am Eiernockertag, 20. April, wo sie das Handy sicherstellen und dann einmal 50 Menschen ein Schwurgerichtsverfahren, wie diese Blödheiten haben. Da sind wir mit den Handys sehr schnell mit der Auswertung. Auf Verdacht einmal schauen wir flächendeckend, schießen wir mit Schrot. Und da ist nichts passiert, obwohl dann im August der Vorfall war, dass wir immer nicht drauf kommen, dass die Wölfe vielleicht zusammenkommen. Und erst vor 3 Wochen circa sind neue Chats aufgetaucht, verschriftet worden. Und da ist plötzlich der Hassan auch da.
Woran liegt dieses Versagen aus Ihrer Sicht? Ist das ein Problem der Ermittlungsbehörden, der Sicherheitsbehörden, der Polizei oder ist das doch eher ein Problem auch, das politische Verantwortung als Ursache hat?
Ich war so sprachlos. Ich mache das 33 Jahre. Ich habe den Akt wirklich also dann fünfmal auf und ab gesagt, vielleicht habe ich was nicht verstanden. Das Außenamt ist also vorsichtig gesagt sehr zurückhaltend in der Kommunikation gegenüber der Staatsanwaltschaft. Der jetzt zuständige Staatsanwalt in Wien, der Akt ist erst kürzlich einbezogen worden, als Korneuberger draufgekommen ist, hoppala, ganz am. Der hat dann nachgefragt bei der Botschaft, also gibt es irgendwas Neues? Und die Antwort war, ja, wir waren nicht kürzlich, Klammer 4 Monate vorher, besuchen. Der ist jetzt in einer psychiatrischen Klinik, weil er einen Selbstmordversuch begangen hat. Ab jetzt ist leider Geheimdienstsache, daher ist gar nichts mehr zu erwarten an Kommunikation und das wäre es dann gewesen. Und dann haben sie eine Verbalnote hinterlassen bei den Saudis. Das dürfte heißen, geh mal, was ist, dann ruft uns bitte an, Verbalnote. Das klingt doch diplomatisch eleganter ein bisschen. Und das ist, aber da musste der Staatsanwalt das proaktiv nachfragen. Es war niemand informiert darüber, also warum auch immer das so ist. Ist mir völlig unklar.
Warum ist man im Vorfeld nicht eingeschritten? Gibt es da auch das Problem, dass man vielleicht in der Politik zu wenig sensibilisiert ist für dieses Problem des Islamismus?
Wunderbare Frage, ich bin das Falsche, das ist genau das, was ich eigentlich aufzeigen möchte. Es hat sich herauskristallisiert, dass sie bestätigt hat, das, was ich von Anfang gesagt habe, dass meiner wirklich ein untergeordneter Mitläufer war, der weder intellektuell noch von seiner kriminellen Energie her Tat vollenden hätte können. Das ist halt leider Gottes unfassbar, keine Ahnung, wie man so entgleiten kann. Aber es ist das sei dahingestellt, er hat auch strafbare Dinge begangen, überhaupt nicht schönreden. Das gehört bestraft, er ist in Untersuchungshaft, hat sich geständig verantwortet und es gibt da nichts abzustreiten. Was anderes ist natürlich, wie kann das passieren? Und wieso gibt es den Mr. X noch nicht? Und wieso gibt es die Kommunikation zwischen Justiz und Außenamt nicht? Also da ist irgendwas faul.
Was auffällig ist, wenn islamistische Anschläge in Österreich verhindert werden, dann kann man in den Medien oft lesen, dass das durch Hinweise ausländischer Geheim- oder Nachrichtendienste erfolgt ist. Haben Sie da eine Erklärung dafür? Sind die Ermittlungsbehörden hierzulande dazu nicht fähig oder auch nicht willens?
Auch gute Frage. Der Big Brother offensichtlich aus Amerika hat uns ja gewarnt vor der Taylor Swift-Geschichte. Aber irgendwie der 11. März, der mit den 5 tatsächlich fast getöteten Opfern im Zentrum der Staatsgewalt in Mekka, Staatsgewalt von Saudi-Arabien und im religiösen Zentrum in der Hauptstadt vom Islam überhaupt, da haben alle geschlafen. Also das ist völlig unerklärlich, wie das funktioniert hat. Das andere gar nicht. Oder sie wussten es vielleicht, aber das war egal. Oder die Frau Swift hat einen eigenen Geheimdienst. Keine Ahnung. Aber wir sind immer die Letzten, die jetzt etwas dafür können, dass was aufpoppt. Weil genauso am 2. November, wo, ich glaube, aus Bratislava eine Meldung gekommen ist hinsichtlich des versuchten Munitionskaufs. Die ist zur Kenntnis genommen worden, wohlwollend in Mitteilung. So, danke, wir werden es weiterleiten. Das war's dann. Und dann ist das Realität geworden.
Das ÖVP-geführte Innenministerium und auch der österreichische Verfassungsschutz fordern ja regelmäßig eine Gesetzesänderung, um die sogenannte Überwachung von Messenger-Diensten zu ermöglichen. Ihr Argument ist, dass man dann eben effizienter gegen Islamismus, Terrorakte etc. vorgehen kann. Sie sind ja kritisch, haben sich auch schon diesbezüglich geäußert. Weshalb?
Erstens einmal ist aber die Voraussetzung für die Durchführung solcher Maßnahmen, dass man weiß, wen man sucht und wen man abhören will. Die haben ja von beiden überhaupt nichts gewusst. Da fängt es einmal an. Ich kann das immer mehr hören, diese Messenger, diese Überwachung von diesen Nachrichtendiensten, da geht es nur um, dass man endlich alle irgendwie, wenn man will, überwachen kann. Weil gegen wen richtet sich dann das? Gegen die bekannt sind, wo es irgendeinen Anfangsverdacht konstruieren aufgrund stets zuverlässiger Meldungen. Und so, das funktioniert wie überall anders auch. Also was Polizisten haben, verwenden es. Und wenn man keine Ghostbusters, wenn es keine Geister haben, dann generieren sie selbst welche. Also dann schauen wir, was die dann. Dann haben sie die Zufallsfunde wie überall jetzt. Und niemals. Also das ist der Grund, warum ich den Beruf so gerne mache. Und sie kennen es nicht. Es hätte nichts genützt. Das ist das schlechteste Beispiel. Und die Überwachung dieser Messenger-Dienste, das ist das letzte. Man kennt ganz normale polizeiliche Handwerksarbeit, diese Polizisten an der Front, da sparen sie an alle Ecken und Enden, da fällt der Verputz von den Wänden, die haben Kopierer aus der Jungsteinzeit, die haben keine Funkwege, der Mangel ist da, dort, Personalnotstand, die machen wirklich unter schwersten und widrigsten Bedingungen gute Arbeit und auf Ministeriumsebene redet man von irgendwelchen Laserschwertern und solchen Dingen, mit denen sie nichts anfangen können.
Wo müsste denn die Politik aus Ihrer Sicht, aus der Sicht eines Anwalts, der durch Akten ja dann doch immer einen gewissen Einblick hat und auch die Chance hat, sich da selbst eine Meinung zu bilden, was müsste denn die Politik machen, um einfach effizienter gegen Islamismus allgemein, aber auch dann die daraus resultierenden Gewalt- und Terrorakte zu unternehmen? Wo wäre die Politik hier gefragt?
Das ist eine böse Frage, aber die Antwort ist natürlich, ich meine es ja auch, das ist unlösbar, weil der Minister, das sind dieses Level der Ermittlungsbehörden, ist direkt dem Minister unterstellt. Er ist gewählt für 4, 5 Jahre, ist der Minister, der kommt ganz von woanders, der hat keine Ahnung, wer mit wem liiert sind, wie die Allianzen sind, mit wem Börses gut ist, wie die heißen. Die sind alle noch verlängert, haben ein paar Jahre. Wann der kommt, ist der wahrscheinlich nur so eine Leihgabe. Bis auf Weiteres ist die Unterschrift der Verordnungen, bis der kapiert, wie das abläuft, der kann ja effizient in Wirklichkeit nichts bewirken. Der Staat wird regiert von Hofräten und Sektionschefs.
Das könnte man auch als tiefen Staat sozusagen bezeichnen, quasi die Beamten, die hier in dem Ministerium die eigentliche Macht haben. Und Sie sagen, da ist es schwer, politisch was zu machen.
Es ist ein Masochistenjob, diesem Ministerium zu übernehmen. Weil man muss eigentlich den Kopf hinhalten für Leute, die man nicht raushauen kann.
Es gibt ja aktuell Regierungsverhandlungen. Ich weiß nicht, ob Sie sich da so dazu äußern wollen, aber besteht da eine Chance, wenn das Innenministerium jetzt von einer anderen Partei geführt wird, nur theoretisch, dass man dann hier auch was ändern kann?
Ich würde kaum empfehlen, dass es um das reist, um so einen Job. Also das ist ein Ministerium, wo man wirklich nur Haue bekommt für Verfehlungen anderer, wo man nicht mehr weiß, was die beruflich so machen.
Okay, dann bedanke ich mich herzlich für das Gespräch. Danke sehr.